Hallo und herzlich willkommen beim Frei- und Selbstbestimmt-Leben-Kongress. Ich spreche heute mit Ricardo Leppe. Ricardo ist Lerntrainer und Berufszauberer und setzt sich für ein kindgerechtes Bildungssystem ein, was mich persönlich sehr anspricht und interessiert. Und darum freue ich mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Ricardo.
Danke für die Einladung, Nathalie.
Möchtest du am Anfang ein bisschen was über dich erzählen, vielleicht warum dich dieses Thema so interessiert oder auch was auch immer dir wichtig ist, über dich selbst zu sagen?
Ich muss sagen, ich wollte das nie tun. Ich habe am letzten Schultag auf das Schulgebäude drauf gepinkelt und habe geschworen, nie wieder sieht mich so ein Scheißhaufen von innen. Das war meine letzte Aussage zur Schule damals.
Okay.
Aber wie heißt so schön, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm von deinen Plänen. Und plötzlich war ich derjenige, der die meisten Schulen überhaupt besucht hat und dauernd den ganzen Tag nur noch damit zu tun hat. Ja? Mama sagt dann immer so schön, der Ricardo denkt sein Leben und Gott lenkt es. Und ich schwöre, ich verliere jedes Mal. Es ist ein unfaires Match hier irgendwie. Ja? Eine Mutter hat mal gesagt zu mir, Bildungsevoluzer, das habe ich übernommen. Ja? Also das trifft es auch so ziemlich gut. Ich möchte auch gar nicht gegen die Schule, sondern ich möchte für etwas Neues stehen. Für eine Schule, wo die Kinder gerne hingehen, wo sie gerne lernen, wo sie Dinge lernen, die sie im Leben brauchen. Und die einzigen Kriterien, die für mich zählen, ist, ob es den Kindern Spaß macht. Ja? Weil was bringt es, wenn ich eine Lerntechnik auf den Markt bringe und die Kinder sagen, ist blöd. Die Erwachsenen sagen, super, und die Kinder sagen, ist blöd. Und ich arbeite eben alles mit Kindern aus. Es hat daraus resultiert oder entstanden ist es daraus, dass meine Eltern vom Bildungssystem, nennen wir es diplomatisch ausgedrückt, wenig halten. Und ich bin die ersten Jahre eben zu Hause gewesen, unter anderem 3 Jahre in Südamerika, in Peru. Also den Federschmuck, den man da hinten sieht, das ist ein echter. Der ist jetzt nicht irgendwo aus dem Touristenladen. Den haben wir uns selber damals gebastelt. Und in der Zeit habe ich Unterricht gehabt, 30 Minuten die Woche. Und das funktioniert, wenn man weiß, wie das Gehirn gewisse Informationen aufnimmt. Wir kennen es bei den Kindern, 500 Pokémon auswendig wäre dann überhaupt kein Problem. Drei Buchstaben einer Chemieformel, oh, ich bin so blöd, ich kann mir nichts merken, ja. Und das wusste ich eben, diese Basics, wie man da richtig lernt. Bin dann danach normal in die Schule gegangen, habe einen normalen Abschluss gemacht. Bin danach Zauberer geworden. Oder Zauberer musst du dich mit Lernthematiken beschäftigen, weil auf der Bühne musst du performen. Nichts uncooler, wie wenn du zum Publikum sagst, können wir den Kartentrick nochmal neu starten? Ich habe vergessen, was ich gezogen habe. Gar nicht gut in dem Job. Und dann bin ich mit 25 per Zufall eben in eine Schule reingestolpert, habe dann denen gezeigt, wie einmal eins viel schneller geht. Und das ist dann nicht gewachsen, sondern in alle Richtungen gleichzeitig explodiert. Und plötzlich war ich Montag bis Freitag jeden Tag an Schulen unterwegs und habe dann über die Jahre über 50.000 Kinder gefragt, wie sie sich Schule und Lernen in der Zukunft vorstellen. Und daraus wurde das Modell Schule der Zukunft in 2 Schritten. Da habe ich jahrelang sehr viel gemacht dazu. Dann war 2020, dann konnte ich nicht mehr in die Schulen. Dann habe ich Ende 2020 habe ich angefangen, das digital zu verbreiten, also YouTube, Telegram und Co. Und es ist dann wieder sehr, sehr schnell gewachsen und mittlerweile bin ich weltweit unterwegs. Also letztes Jahr war Indien und Vietnam und Mexiko und Dubai und Italien und Spanien und so unterwegs. Und in Indien durfte ich auch im Parlament sprechen. Und ja, es wächst und wächst und heute sitze ich hier. Das ist die schnelle Zusammenfassung.
Wer lädt dich denn in die Schulen ein, wenn du dahin gehst?
Ganz unterschiedlich. Also meistens die Schuldirektoren. Weil ich aus einer Schule, meistens wenn ich bin, ruft mir der 2, 3, 4, 5, 8 andere Schulen meistens gleich an für mich. Und sagt, hey Kali, den musst du dir anschauen, hier die Nummer, mach dir was aus mit dem. Meistens geht es darüber und manchmal, wenn das jetzt Gegenden sind, wo ich noch nie war und die Schuldirektoren nichts davon wissen, dann über die Eltern, die eben zur Schulleitung gehen und sagen, hey schau mal, wir hätten da gerne den Workshop. Und es ist ja auch einfach zu verkaufen, weil es kostet die Schule nichts. Ich mache die Schulen seit 8 Jahren kostenlos, weil speziell die ländlichen Schulen, die sind alle unterfinanziert. Und ich bin dort 12 Stunden an dem Tag. Also ich mache einen ganzen Vormittag mit den Kindern, Nachmittag mit den Lehrern, Abend mit den Eltern. Das ist ein ziemlicher Aufwand. Aber die Schulen, die zahlen nichts dafür. Ja? Und jetzt bitte, weil wir das gerade erwähnen, bitte, 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 bitte nicht neue Schulanfragen stellen. Ich habe Schulanfragen zum... Ja, ich weiß nicht wohin damit. Die werde ich mein Leben lang nicht abarbeiten. Ja, und ich finde es schön, ich kriege immer wieder neue und ich bin dankbar dafür. Ich verstehe, dass ihr euch dafür interessiert. Aber bitte jetzt nicht wieder neue Schulanfragen stellen. Ich weiß nicht wohin mit denen. Ja. Aber so passiert es normalerweise.
Also es würde mich jetzt einfach mal interessieren, wenn du sagst, die Schulen kostet es nichts, wer bezahlt es dann?
Das bezahlt niemand.
Okay.
Das bezahlt niemand. Das war, also ich habe es ein bisschen querfinanziert darüber, dass ich ja Zauberer bin und am Abend ich mich auch immer so wie jetzt als Zauberer und als Lerntrainer vorstelle. Und dann regelmäßig jemand dabei war, der gesagt hat, hey du, ich habe eigentlich eine Firma zu Hause, wäre doch mal cool, da mal eine Show machen oder ich
Ja.
heirate eh bald, das wäre auf der Hochzeit mal praktisch. Und darüber habe ich das querfinanzieren können. Und
Okay.
es ging auch nur in meinem Job, weil Zauberei ist immer Feiertags und Wochenends und Schule genau gegenteilig. Und damit gab es auch nie zeitliche Probleme dadurch. Hätte ich
Ja.
jetzt einen anderen Job, hätte ich das gar nicht so machen können.
Und an welche Schulen gehst du? Sind es dann hauptsächlich Grundschulen oder sind es alle Schulformen?
Alles.
Alle.
Also 90% staatliche Schulen und der Rest freie Schulen oder private Schulen, aber wirklich vollkommen quer durch. Ich habe von Vorschule bis zur Universität alles durch. Es ist vollkommen egal. Es gibt da keine Unterschiede für mich.
Und was ist denn so das, was dich am meisten beeindruckt, wenn du mit Schülern so in Kontakt kommst? Gibt es da irgendwas, was dich so besonders beeindruckt?
Beeindruckt ist vielleicht der falsche Punkt, aber motiviert ist der
Mhm.
richtige, glaube ich. Und zwar einerseits, also ich muss sagen, von meiner Schulzeit, mir war langweilig und ich habe nie verstanden, wofür ich den missbrauche, der
Mhm.
Bulimie gelernt wird, reinstopfen, rauskotzen, keine Ahnung haben. Ja. Ich bin sehr für Lesen, Schreiben, Grundrechnungsarten und Basiswissen, aber wann hast du deine letzte Kurve diskutiert? Weißt du noch, was 438 vor Christus in Frankreich unterschrieben wurde? Das weiß alles kein
Nein.
Mensch mehr. Ja. Das heißt, ich bin sehr für Wissen, ich bin sehr für Schule, ich bin sehr für Lernen, aber nicht so, wie das gemacht hat und nicht mit den Inhalten, weil die brauchst du einfach nicht. Und das ist übrigens auch die Zusammenfassung von dem, was die Kinder gesagt haben. Wir wollen Spaß haben, wir wollen Sinnvolles lernen, etwas, was wir im Alltag umsetzen können. Und was für mich so die Hauptpunkte waren von der Motivation ist, dadurch, dass ich bei mir das nicht kannte mit der Prüfungsangst und das schaffe ich nie und ich bin zu blöd und das liegt mir nicht in den Genen oder was auch immer, sondern ich habe extrem schnell lernen können und mir war immer nur langweilig. Ja, ich habe langweilig und wofür brauche ich es? Und ich habe dann, dadurch, dass ich plötzlich so viel in Schulen unterwegs war, gemerkt, manche haben Selbstmordgedanken, manche machen das sogar, manche ritzen sich, die nehmen Psychopharmaka, die haben Schlafprobleme, die haben Albträume, die haben Schweißausbrüche, die haben Mobbing, die haben unendlich viele Dinge, die dann negativ ablaufen durch diesen Druck, mit dem sie nicht zurechtkommen. Dann gibt es noch Missbrauch von psychisch bis sexuell, von zu Hause, von der Schule, von allen Varianten. Und ich habe da Dinge mitbekommen von den Schülern, die haben sehr schnell sehr viel Vertrauen zu mir gefasst an diesem Tag, weil ich halt ganz anders mit denen umgegangen, ganz anders mit denen gesprochen habe. Die haben mir oft gesagt, du, das weiß auch mein Elternteil nicht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich kann mit dir jetzt mal da offen darüber reden, weil ich halt zu denen auch nicht gesagt habe, ja, ich verstehe, dass der Mathematikunterricht euer Desinteresse wecken könnte, sondern ihr lernt den ganzen Tag Scheiße, die keine Sau interessiert. Das sage ich so. Ja? Und dann sind die natürlich, dann reden die ganz anders mit dir, weil die merken, aha, der denkt mehr auf unserer Seite und sagt jetzt nicht wieder mit dem Stock im Hintern, ja, aber ihr müsst doch lernen und das ist doch ganz toll, sondern der spricht so, wie er es denkt. Ja? Weil zwei 17-Jährige, die gerade keinen Bock haben auf Mathematik, die sagen nicht, wir haben Desinteresse an Mathematik. Die sagen Scheiß Mathe.
Ja.
Also spreche ich das auch so aus. Und dann haben die einen ganz anderen Draht zu mir gehabt dazu. Also ich habe da unendlich viele negative Dinge von denen erfahren, die sehr schwer verdaulich waren damals, muss ich sagen. Und auf der anderen Seite, was mich motiviert oder wie du sagst, beeindruckt hat, dieses Leuchten, das ja kleine Kinder alle haben. Mama, wie geht das? Papa, wie geht das? Warum ist dies? Warum ist das? Ich mag das auch. Ich mag probieren. Lass mich mit. Ja? Du kriegst ja nicht abgestellt. Du schaffst ja nur die Schule. Das ist nie weg. Das bleibt, das ist unterdrückt. Und das ist oft nach einer Stunde, wenn so ein junges Wesen rausfindet, hey, ich bin ja gar nicht blöd. Hey, das liegt gar nicht an mir, dass ich das nicht hinbekomme. Hey, die Welt steht mir immer noch offen. Weil so viele werfen speziell in der Pubertät ihre Träume für ihr Leben weg, weil sie halt Physik nicht verstehen. Ja? Oder, keine Ahnung, mit Grammatikregeln nicht zurechtkommen. Und wenn sie dann plötzlich merken, hey, es hat mir nur nie einer gehirngerecht erklärt. Oder mir so erklärt, dass mein Lerntypus, mein Kopf das aufnehmen konnte, dann merkst du, wie dieses Leuchten im Auge wieder aufgeht. Und was dann für Fragen kommen, und da geht das auch noch so, und dann, wie dieses kleine Kind wieder rauskommt. Und was mich dann vor allem, ich habe da eine ganze Kiste voll mit handgeschriebenen Plakaten und Briefen und Zettelchen von Kindern, die sich bedanken bei mir. Und die Hauptaussage ist eben, ich dachte, ich bin blöd, aber ich bin eigentlich ein Genie. Vielen Dank. Das pusht schon ganz gut. Ja,
Ja.
das würde ich sagen, das ist eine brauchbare Antwort darauf.
Was ist denn für dich ein freies und selbstbestimmtes Leben?
Frei und selbstbestimmt leben ist, dass ich, also ja, schwierige Definition. Manche sagen, wenn ich frei bin, kann ich tun und lassen, was ich will. Das sehe ich nicht so. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass ich sage, ich kann demnächst dem Nachbarn den Kopf abreißen und jetzt das Auto abfackeln und sonstiges. Freiheit heißt für mich vor allem in erster Linie, dass ich nicht machen muss, was ich auf gar keinen Fall will. Ja, heißt jetzt nicht, dass ich eben nur Blödsinn machen kann, heißt aber, dass ich entscheiden kann, gehe ich in die Schule oder gehe ich nicht. Nehme ich den Job, nehme ich den nicht. Dass ich Nein sagen kann, ohne dass es jetzt deswegen Konsequenzen gibt, auch in den letzten Jahren, ja. Mir ist es egal, ob sich jemand impft, welche Religion der hat, welche Partei der wählt, an was der glaubt, ist mir alles persönlich wirklich egal. Du kannst Buddha, Allah, Jesus oder eine Kaffeetasse anbeten. Wenn du mir versuchst aufzuzwingen, dass ich deiner Meinung sein muss und wie ich darüber zu denken habe, was du tust, dann habe ich ein Problem. Und ich, so wie es auf meiner Homepage ja steht, Wissenschaft, Freiheit, frei denken, frei entscheiden. Ich will diese freie Entscheidung haben. Damit kann ich noch nicht alles tun. Ich kann nicht sagen, ich fliege First Class, wenn ich nicht bereit bin zu arbeiten für das Geld. Aber ich will die Möglichkeit haben. Und ich will, dass eine Natalie sagt, hey, ich habe jetzt ein Kind, das kommt ins schulpflichtige Alter. Gehe ich in die staatliche, die private, die Montessori, die Waldorf, die Natalie-Schule, die Ricardo-Schule, die freie Schule oder gar nicht in die Schule, weil es für mein Kind einfach nicht passt. All das hat gleich respektiert und akzeptiert zu werden. Das ist für mich dann der Freiheit. Jeden Menschen alle Möglichkeiten und alle Werkzeuge zur Verfügung stellen. Deswegen mache ich das in den Schulen kostenlos. Deswegen sind auch alle meine Kurse und Inhalte kostenlos. Ich will die gleichen Basiswerkzeuge für die Menschen. Das ist wie wenn du sagst, du willst fitter werden. Ich gebe dir, ich mache mit dir ein Training. Ich zeige dir genau, welche Muskelgruppe wo, wann, wie funktioniert. Ich schreibe dir einen Trainingsplan und ich gebe dir eine Fitnessstudio-Karte. Du hast dann die Entscheidung, ob du dorthin gehst oder nicht. Ja, und wenn du dann sagst, ich bleibe auf der Couch mit Kartoffelchips und Netflix, ist es deine Entscheidung. Aber aktuell haben wir im Leben nirgendwo freie Entscheidungen. Der sagt in Deutschland, du musst in die Schule. Der sagt, Steuern musst du, der sagt, dies musst du, der sagt, das musst du. Du hast nirgendwo die freie Entscheidung. Und das finde ich, das ist das, warum ich dagegen gehe. Ich will nur die freie Entscheidung haben. Und wenn dann die Menschen weiterhin sagen, ich will die staatliche Schule, sage ich, wunderbar. Stört mich überhaupt nicht. Mich stört, dass ich es nicht entscheiden darf. Und für mich ist Freiheit, eine freie Entscheidung auf allen Ebenen zu treffen, ohne dass ich jetzt jemand anderen aktiv damit schade. Also die freie Entscheidung zu sagen, hey, ich möchte im Wald leben, wenn ich jetzt damit aber sage, ich habe mein ganzes Plastik durch die Gegend und verschmutze den Fluss, der den nächsten Dorf, der das nächste Dorf speist, dann würde ich das nicht erlauben. Aber zu sagen, hey, ich möchte jetzt einfach rausgehen, ich möchte, solange ich keinen Schaden anrichte, das tun dürfen, das ist für mich eine gewisse Freiheit. Und ich möchte für mich einfach mit meinen Entscheidungen leben. Ich möchte essen, wie ich das möchte. Ich möchte trinken, wie ich das möchte. Ich möchte reisen, wie ich das möchte. Ich möchte in die Schulen oder nicht in die Schulen gehen, die ich möchte. Und ich möchte entscheiden dürfen, was von außen an Angeboten auf mich zukommt oder nicht. Und die sagen, es ist ein Angebot. Sag ich, nein, aber du wirst verpflichtet dazu. Das ist kein Angebot. Und ich habe kein Problem, wenn er zu mir kommt und sagt, hey, wie wäre es, wenn dein Kind in die staatliche Schule geht? Solange ich Nein sagen darf, ist alles für mich in Ordnung. Aber diese Zwänge, die müssen meiner Meinung nach weg und die werden weg sein in Zukunft. Ja, weil sonst wäre ich schon längst in meinem Bettchen und würde was anderes machen, als da den ganzen Tag von Schule zu tingeln.
Ja, genau. Also da sind wir jetzt schon mal so ein bisschen im nächsten Bereich. Wie nimmst du denn so die aktuelle Zeitqualität wahr in diesem Bereich, in dem du unterwegs bist? Hast du das Gefühl, dass sich da viel getan hat? Wie schätzt du das ein, wie das in den nächsten vielleicht 1, 2 Jahren weitergehen wird?
Ich vergleiche das gerne mit einem Selbstständigen. Ja? Wenn du jetzt angestellt bist, dann hast du dein Gehalt und das steigt jedes Jahr, sagen wir mal, um 2% noch irgendwo so an oder manchmal ein bisschen Sprung. Und als Selbstständiger, das ist eher sehr niedrig, steigt sehr langsam und irgendwann hast du aber die Möglichkeit, so exponentiell zu wachsen. Das hast du als Angestellter nicht. Und ich denke auch gerne in Mustern. Das heißt, wenn ich jetzt in Österreich die Zahlen hernehme, wir haben 8, 9 Millionen Einwohner und ich glaube 1,1 Millionen schulpflichtige Kinder. Davon haben sich immer 300, 400, 500, 600 pro Jahr abgemeldet von der Schule. Und dann waren es die letzten Jahre plötzlich 40.000.
Okay.
Klar haben die Maßnahmen da mitgeholfen. Und das ist, wie die Maßnahmen aus waren, ist das wieder auf 20.000 runtergebrochen, circa. Aber das ist ein normaler Prozess. Wenn jetzt wir uns im Jänner alle im Fitnessstudio anmelden, im Februar ist die Hälfte weg. Das ist auch
Ja.
ganz, das ist normal. Wenn
Ja.
was Neues gestartet wird, die Hälfte geht wieder zurück. Weil die wollten von etwas weg und nicht zu etwas hin. Die wollten weg von Maßnahmen und nicht hin zu neuer Bildung, zu einer Bildung, die Kindern Spaß macht, zu einer neuen Schule hin. Keine Vision, dann brichst du wieder weg. Aber wenn wir jetzt von 500 auf 800 wachsen, ist das schön. Wenn wir von 500 auf 1000 wachsen, ist das super, da haben wir eine Verdopplung. Aber wenn wir von 500 auf 20.000 springen, dann ist das Muster eindeutig.
Ja.
Gleiches in Deutschland, nur mit mehr Menschen, es sind ein paar Menschen mehr in Deutschland. Und dann auch die Familien, die sagen, keine Externistenprüfungen mehr, ich brauche das nicht. Ich brauche keinen Fremden, der meinem Kind sagt, ob es gut ist oder nicht. Und das waren 5 bis 10 Familien im Normalfall. Und das ist auf über 1.100 Familien angewachsen. Und ich sehe es jetzt auch von der Nachfrage zu dem Thema her, das ging davor einen guten Winkel nach oben. Und dann die letzten Jahre geht es fast in Richtung Senkrechtflug. Ja? Also ich sage, das kannst du noch bremsen, aber nicht mehr stoppen.
Ja.
Also diese kritische Masse, die anfängt zum Arbeiten im Hintergrund. Mütter, die jetzt erlebt haben über Jahre, wie Lernen anders gehen kann, die kriegst du nicht mehr zurück. Und wenn das einmal im Feld ist, das ist wie im Sport. Man hat früher gesagt, es ist unmöglich, unter 10 Sekunden die 100 Meter zu laufen. Wie es der Erste geschafft hat, haben sofort x andere auch geschafft. Und das ist in allen Bereichen so. Wenn es die Ersten mal machen, dann schaffen es ganz viele andere auch. Und dann ist es im Feld drinnen. Dann sehen es andere, dann verbreitet sich, dann sieht es jemand. Aber dann hast du irgendwo Referenzprojekte. Und das kriegst du nie wieder weg. Und ich sage auch, wenn ich jetzt aufhöre mit meinen Projekten oder sonstiges, das geht nicht mehr zurück. Das wird passieren. Ob das das Ende dieses Jahres ist, ob das erst in 5 Jahren ist, das weiß ich nicht. Aber es wird passieren. Ich bin sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass wir 2030 eine vollkommen andere Schullandschaft haben und wir uns denken werden, um Gottes Willen, was haben wir damals gemacht? Ja, ob das dann vielleicht schon dieses Jahr ist, ob es vielleicht erst in 10 Jahren ist, ich weiß es nicht. Es sind meine Einschätzungen von den Zahlen, die ich kenne, von den Menschen, die ich kenne, die da im Hintergrund am Arbeiten sind, wie viele da mitmachen. Aber wissen tue ich es nicht.
Und wie sieht denn so, wie ist denn so deine Vision von der Schule der Zukunft?
Also wichtig ist nicht unbedingt so großartig meine Vision. Das ist ja das, was ich mit den Kindern eben mache,
Oder das,
weil
was du erarbeitet hast mit den
genau. Es nennt sich ja Schule der Zukunft in 2 Schritten. Es gibt 2 Übergangsschritte, dass wir zu einer wirklichen Schule oder Lernort kommen. Und weil du kannst, ich sag mal, jetzt isst jemand dreimal am Tag McDonald's und hat 200 Kilo. Dem kannst du nicht sagen, morgen wirst du Rohkost-Trennkost-Veganer und jeden zweiten Tag fastest du. Der hängt sich auf. Ja? Das geht nicht. Und genauso ist es in der Schule. Du kannst einem Lehrer, der jetzt 30 Jahre so unterrichtet hat, nicht morgen sagen, hey, die Kinder werden sich da selber arbeiten, da wird es so gehen. Der schafft das nicht. Der braucht eine Lerntechnik, das versteht der wiederum. Aha, so kann ich schneller machen. Schule der Zukunft, Schritt 1, sieht so aus, dass wir diese Lerntechniken nutzen, um den Schulstoff schneller zu erlernen. Und dieser erste Schritt, der ist in jedem Schulsystem der Welt möglich. Ob das jetzt in China ist oder hier oder in Japan, ist egal, weil wir am bestehenden Schulsystem nicht rütteln. Wir lassen das ist, wir ändern vom Inhalt nichts, wir ändern bei der Lehrerausbildung nichts, wir ändern daran nichts. Aber wir nutzen die Techniken, um das, wie sie es lernen, viel schneller zu gestalten. Und aus den Jahren kann ich sagen, wir können 50 bis 90% der Zeit einsparen. Je nach Schulstoff, je nach Lehrer, je nach Alter. Und diese gewonnene Zeit nutzen wir vor allem mal für Sport, Musik und Kunst, weil das die drei Bereiche sind, die das Gehirn am schnellsten und am effizientesten weiterentwickelt. und ja immer die Bereiche sind, die zufälligerweise die ganzen Jahre immer gestrichen werden. Mehr Mathe, weniger Sport und Kunst, ja. Warum auch immer das so ist. Jetzt habe ich mitgekriegt, in Bayern wollen sie jetzt Kunst und Musik mit Handarbeit noch zusammenlegen, dass es nur noch einfacher ist, das heißt noch weniger davon. Ja, ganz toll. Gut. Das heißt, die Zeit dafür nutzen, für Theaterspielen, für Sachen reparieren lernen, für Atemtechniken, für Ernährung, wie funktioniert dein Körper, für zwischenmenschliche Konflikte, mir Lösungen zwischen, für emotionale Themen, gewaltfreie Rede, sich präsentieren. Es gibt so viele Dinge, die ich da an Möglichkeiten bereitstelle oder die sich selber arbeiten, die Kinder, mit der wir die gewonnene Zeit nutzen können. Und jetzt gibt es die einen, wie eine Mathelehrer, den ich oft erwähne, in Dresden in einem Gymnasium, der sagt, du, ich kenne mich in Mathe aus, also von Essen und von Atmung, überhaupt kein Plan, Mathelehrer, ja, mit Herz und Seele. Und der hat 50% konnte der einsparen circa von der Zeit und der sagt, ich nehme jetzt jeden Tag, weil Mathe hast du jeden Tag, die Hälfte der Stunde Zeit und fragt die Kinder, wie geht es euch? Wo haben wir Probleme? Können wir die gemeinsam irgendwie lösen oder im Einzelgespräch? Ich bin bereit zuzuhören. Und dann stell dir mal nur vor, jeden Tag fragt dich einer eine halbe Stunde lang, wo sind die Probleme und wie können wir die lösen? Und ich gebe dir gerne mein Ohr. Was das für einen Unterschied schon für die Schüler macht.
Ja,
Das ist nur
klar.
ein Lehrer in der ganzen Schule. Das andere Beispiel eben eine Gymnasialleiter, also Schulleiterin im südlichen, südlich von München, die ist Englischlehrerin gleichzeitig und die hat gesagt, das erste Jahr war eine Katastrophe, wie sie umgestellt hat. Und ich sage, hey, du baust gerade alles um. Ja, das ist. Du lernst was Neues kennen. Sie hat gesagt, weil alles, was sie über Englisch lernen gewusst hat, musste sie fallen lassen und neu aufbauen. Und sagte, das ist mühsam, weil du bist deine Lehrpläne gewohnt, deine Zetteln gewohnt, deine Unterlagen gewohnt, das musst du alles überdenken. Das ist mühsam. Sie sagt, im zweiten Jahr waren sie schneller wie alle anderen Klassen. Und im dritten Jahr waren sie nach 6 Wochen mit dem Jahresstoff durch. Im Mitte Oktober waren sie fertig. Dann haben die Trommelworkshops gemacht, haben Theater gespielt, sind im Wald spazieren gegangen und alles, was irgendwie sinnvoll ist fürs Leben. Das ist Schule der Zukunft Schritt 1. Egal welcher Lehrer du bist, reduziere die Zeit, wo sie es lernen, gib ihnen dort mehr Spaß und mehr Freude und weniger Druck und nutze die gewonnene Zeit. Und wenn du nichts von diesen Fähigkeiten hast, hör ihnen einfach nur zu.
Darf ich kurz dazwischen reinfragen? Also das bedeutet, dass es Schulen gibt, wo das einzelne Lehrer machen und der Großteil macht es nicht.
Es gibt Schulen, wo das nur ein Lehrer macht, es gibt Schulen, wo das ein Drittel der Lehrer macht, es gibt Schulen, wo alle umgestellt haben, da gibt es alle Varianten.
Okay, interessant.
Und das kann an einer, also wenn du jetzt Geschichtelehrer bist und du schaffst es in der Hälfte der Zeit und du sagst, die restliche Zeit singe ich jetzt mit den Kindern, das kann dir niemand verbieten. Ja, also Schule der Zukunft 1 ist systemkompatibel. Auch wenn das System das vielleicht nicht gerne sieht, aber es kann nicht wirklich dagegen vorgehen. Schritt 2 ist, wir mustern den Schulstoff mal aus. Überall, wo die Schüler sagen, das ist blöd, kommt weg. Das ist circa 90%. Lesen, Schreiben, Grundrechnungsarten wird bleiben, auch wenn wir es denen anders beibringen. Aber was hat dann Napoleon gemacht? Was ist 328 vor Christus in Frankreich passiert? Wie diskutiert man eine Kurve? Und ähnliches wird wegfallen, weil es braucht keine Sau. So, die Zeit nutzen wir dann für andere Schulfächer. Dann gibt es Glücksunterricht und Permakultur und Körper erforschen und Spiritualität kennenlernen und. Ja? Und wir arbeiten im zweiten Schritt viel projektbezogener. Das heißt, wir bauen ein Baumhaus und währenddessen lernen die über Holz, über Geometrie, über Mathematik, über Distanzen. Ja. Und das ist ja praxisbezogen. Das Kind will nicht am Zettel ausrechnen, wie theoretisch da ein Kubus ausgehen sich würde. Aber wenn ich dem sage, schau mal, wir brauchen hier noch ein Brett für das Baumhaus, und dann fragt er mich, ja, wo soll ich es absägen? Schau mal, miss einfach mal ab. Dann sitzt der da schon dort und probiert. Und wenn sich das nicht ausgeht, merkt er das ganz schnell und fängt das selber an zum Denken, intrinsisch motiviert. Und du kannst ja auch, wenn du jetzt wenig Platz hast, ein Beet ansetzen oder nur einen Blumentopf. Den kann man vielleicht selber basteln. Und jetzt muss ich da draufschreiben, meine Lieblingspflanze. Dann will ich wissen, wie oft muss ich die gießen? Wie heißt die noch? Was muss ich beachten? Welcher Dünger? Welchen Boden braucht? Und ich bin schon in so vielen Schulfächern damit drin und es hat einen Praxisbezug. Kinder lieben es auch, Dinge zu reparieren. Der will nicht theoretisch wissen, wie so ein Automotor funktioniert. Nehmen wir mal die Jungs unter ein Auto und lass die da rumschrauben. Du wirst einmal sehen, was die für eine Begeisterung haben dabei. Der lernt fürs Leben. Und fast alle müssen irgendwann in ihrem Leben mal einen Reifen wechseln. Die wenigsten wissen, wie das geht. Aber Sie können eine Kurvendiskussion machen. Gratuliere, das nutzt Ihr im Leben null. So, das heißt, viel mehr praxisbezogen, viel mehr projektbezogen. Plus, dort fängt die Schule an, sich als wachsendes Individuum zu präsentieren. Das heißt, aktuell ist das Schulsystem ein totes System und du kannst aus Totem nicht was Lebendiges machen. Du kannst nicht in Beton deine Blümchen reinsetzen. Ja, du brauchst lebendige Erde darunter. Und warum sage ich tot, wenn du die letzten 150 Jahre ansiehst, was hat sich geändert? Schau dir Autos von damals an, schau dir Telefone gab es noch gar nicht. Ja. Das heißt, alles hat sich massiv geändert. Die Schule schaut gleich aus. Es gibt aber nicht mehr den Rohrstock, dafür haben wir jetzt digitale Klassenwände. Juhu, super. Ja, also hat sich vom Grundding nichts verändert. Und wir sind eine wachsende Gesellschaft. Das Einzige, was garantiert ist auf dem Planeten, ist die Veränderung. Es wird immer Veränderung. Das ist hundertprozentig so. Das heißt, darauf müssten wir einen größeren Fokus legen, dass die Schule ein Ort ist, dass die Kinder Grundwerkzeuge lehrt, mit denen sie sich in alle Richtungen möglichst schnell entwickeln können. Und ich habe da fünf für mich definiert, wenn ich an Lerngruppen gehe, die ich denen hauptsächlich beibringe. Das ist Lesen, Schreiben, Grundrechensarten. Werde ich immer in meinem Leben brauchen. Ja, da führt im Normalfall kein Weg daran vorbei. Und die Kinder sagen mir alle, noch nie einen gehabt, der gesagt, du Mama, am liebsten hätte ich nie lesen gelernt. Der sagt, der langweilige Lehrer, das langweilige Buch oder was auch immer, oder die Methodik dahinter. Aber jeder sagt, lesen lernen macht Sinn.
Ja.
Genauso schreiben und genauso ein bisschen rechnen können. So. Also lesen, schreiben, Grundrechensarten. Zweitens den Körper kennenlernen. Wie tief du da reingehst, da diskutieren dann die Eltern und die Lehrer oft. Aber dass wir über den Körper erfahren sollten, dass so ein Kind lernen soll, aha, wenn ich da drücke und da gibt es Muskeln, da gibt es Sehnen und wenn ich da und wenn ich da runterspringe, was passiert da so und wenn ich das esse, aha, wie fühle ich mich nachher, da darf jeder entscheiden, wie tief ich gehe. Auf Sport, Musik, Kunst, Ernährung und ein bisschen Physiognomik vom Körper einigen wir uns eigentlich immer. Du kannst aber natürlich viel tiefer reingehen, aber dass wir über den Körper lernen, immer dabei. Geist und Seele, weil wir sind nicht nur Körper. Da gehört dann auch die Meditation, da gehört die Spiritualität, da gehört das Zwischenmenschliche und all diese Dinge dann hinein. Viertens ist dann Natur kennenlernen und möglichst zu lernen, in einem symbiotischen Kreislauf mit dieser Natur zu leben. Geben und nehmen. Und fünftens, das ist meine Hauptkompetenz, lerne zu lernen. Mir ist egal, willst du jetzt Mechaniker, Arzt oder Astronaut werden? Egal, was du wirst später im Leben, egal welchen Beruf du ergreifst, du wirst Zahlen vor dir haben, du wirst Texte haben, du wirst vielleicht Formeln haben, du wirst Namen, Fremdworte, Verknüpfungen, du wirst all diese Themen vor dir haben. Und wenn du weißt, wie du das alles schnell in deinen Kopf hineinbringst, dann hast du einen Riesenvorteil. Das sind so die fünf Dinge, die ich immer mitgeben würde. Und die auch in Schule der Zukunft Schritt 2 eine viel größere Rolle dann spielen. Und warum Wachstumsprozess? Das heißt für mich, wir binden die Kinder in diesen Prozess ein. Es kann nicht sein, wir sagen, Schule ist für Kinder und die Kinder dürfen nicht mitbestimmen. Das kann nicht funktionieren. Ja? Deswegen sage ich, baue einen Elektroladen für die Kunden und die Kunden dürfen aber nicht Feedback geben, ob das Gerät gut ist oder nicht. Dann hast du ein Problem. Ja? So, das heißt, wir nehmen den Juni aus dem Schulsystem zum Beispiel raus und machen dort Wachstumsmonat. Die Klasse kriegt die Aufgabe, wenn wir in Klassen noch so denken, aber wir kennen das jetzt im Kopf, also sagen wir, Klassen gibt es. Dann kriegt die Klasse die Aufgabe, was hat euch gefallen? Super. Wie können wir das noch verbessern? Was hat euch nicht gefallen? Wie können wir das verbessern oder mit etwas ersetzen, was euch gefallen würde? Das sind die Hauptpunkte, die wir mal eine Woche durcharbeiten. Was war super? Wie machen wir es noch besser? Was war nicht gut? Wie machen wir das besser oder wie können wir es ersetzen? Und jetzt ist es so, dass der Mensch immer viel lieber für den anderen arbeitet als für sich. Ja, selber mal das schnelle Brötchen, das reicht schon für den Abend, kommt die Familie, muss ich da fünf Gänge aufkochen. Du weißt schon, was ich meine. Wir arbeiten immer lieber für andere. Ja? Für den anderen, ja, du solltest doch, aber ich. Das heißt, wir sagen dann, liebe 3B, das ist die 2B, die kommt nächstes Jahr in eure Fußstapfen und macht die ähnlichen Dinge durch wie ihr. Wie können wir diese Themen, die wir angesprochen haben, für die noch cooler, noch lustiger, noch effizienter, noch spaßiger machen? Das ist die Aufgabe für den restlichen Monat. Immer wenn ihr eine Idee habt, arbeiten wir das aus, zeigen das der Klasse gleich, und sagen, ah, das kommt nächstes Jahr, super. Habt ihr gleich ein Feedback dazu? Du lernst auch gleich präsentieren dadurch. Die Lehrer haben die Aufgabe, das mit zu dokumentieren. Das heißt, wir dokumentieren, was hat jede Klasse an Ideen gehabt, was ist gut, was hat die andere auch gesagt, was wollen wir besser machen. Und das sammeln wir auf einer Online-Plattform. Na, stell dir mal vor, 100 Schulen, a 500 Kinder denken sich jedes Jahr einen Monat lang neue Ideen aus, wie können wir Schule besser machen. Dann stell dir mal vor, wir haben da 1000 Schulen, a 500 Kinder, die da mal mitmachen jährlich. Oder 10.000 Schulen. Da kommt eine Kreativität zusammen. Da können wir zwei als Erwachsene können uns brausen gehen. Wir kommen nicht mal gegen eine Klasse an, geschweige denn gegen hunderte Klassen. Ja? Die haben Ideen, ist unfassbar. Das sammeln wir alles, stellen das allen zur Verfügung und dann sagen die anderen Schulen, oh, die haben das ja noch besser gelöst wie wir. Aber das haben wir besser gemacht. Und daran haben wir noch gar nicht gedacht und nehmen das in unser Schulkonzept rein, das nach den örtlichen Begebenheiten und das, was die Kinder und Lehrer wollen, reinpasst. Und somit wird sich das Jahr für Jahr weiterentwickeln. Immer im Sinne der Kinder. Und wir wissen nicht, lernen wir in 10 Jahren noch was über Smartphones? Vielleicht haben wir Telepathie. Vielleicht haben wir eine Smartwatch, die alles kann, oder eine AI, die alles. Wir wissen es nicht. Aber es wird sich verändern, das ist gewiss. Das heißt, wir bringen den Kindern die Fähigkeiten bei und zeigen ihnen, dass sie jedes Jahr an der Schule mitgestalten dürfen, um sich optimal, was auch immer für sie optimal ist, an die Zukunft anzupassen. Und das wird in Frankfurt im Innenstadtbereich wahrscheinlich anders aussehen als in Tirol am Land in den Bergen. Und das ist okay. Das heißt, das ergibt Vielfalt. Das sind die zwei Übergangsschritte, die es gibt. Und dann gehen wir da ein, wenn wir das hinter uns haben, wo ich sage, das ist dann wirklich Schule und Lernen. Magst du darüber auch sprechen oder soll ich das
Auf
weglassen?
jeden Fall. Ich würde nur gerne kurz, also ich habe da jetzt zwei Fragen dazu. Einmal, also ich sage jetzt mal dazu, ich bin momentan noch Lehrerin, ja. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, also ich habe jetzt von Autoschrauben keine Ahnung, als Beispiel. Wie sieht es aus? Also klar, natürlich kann ich in der Hälfte der Zeit mit den Schülern, was weiß ich, tanzen oder ihnen zuhören oder was auch immer
Also du
machen.
sprichst jetzt von Schritt 1.
Ja, da bin ich genau. Also wie ist es mit den Fähigkeiten der Lehrer?
Die
Weil,
brauchen die nicht.
bitte?
Die brauchen die nicht.
Die brauchen die nicht. Die sind sozusagen nur
Die Begleiter.
die Begleiter.
Gib doch mal den Kindern folgende Aufgabenstellung, was wir oft gemacht haben. Liebe Kinder, jeder von euch begeistert sich für irgendetwas. Ja? Der eine Autos, der nächste Raketen, der andere Traktoren, der nächste Pilze. Jedes Kind hat Begeisterungen. Jetzt haben wir freie Zeit. Machen wir es mal einfach. Du schaufelst eine Stunde pro Woche frei. Du hast jetzt nicht mehr jeden Tag Mathe, sondern wir sind so schnell, dass wir den Freitag in Mathe nicht mehr brauchen. Und das ist die Spezialstunde. Ihr dürft präsentieren, so 10 Minuten Präsentation über euer Lieblingsthema. Das heißt, er lernt präsentieren. Der zeigt jetzt, nehmen wir das Beispiel von vorher, Autoschrauben. Und dann überlegen wir uns, wie kriegen wir das hin? Haben wir eine bekannte Werkstatt in der Nähe? Ist einer der Väter, was sehr wahrscheinlich ist, ein Mechaniker, der mal vorbeikommen könnte? Und die Firmen, die sind im Normalfall hochmotiviert auf sowas. Ich habe selten Firmen gehabt, die gesagt haben, hey, könnt mal einer eurer Mitarbeiter zu uns in die Schule kommen und zeigen, wie das geht und Anschauungsmaterial mitnehmen. Oder wenn wir mehr Zeit gewinnen können, kann ich mit der Klasse bei dir im Elektrikerbetrieb mal vorbeikommen und dürfen die sich ansehen, was da abläuft bei dir im Betrieb. Die meisten Firmenchefs waren total offen, weil die sehen auch, hey, die könnten vielleicht später mal zu mir kommen, die interessieren sich für mein Gewerk da später. Also das hat wunderbar funktioniert. Lass das die Kinder machen.
Okay, das war die erste Frage. Und dann die zweite Frage. Kinder lernen ja sehr unterschiedlich. Also es gibt ja einfach ganz unterschiedliche Typen. Das war jetzt, glaube ich, in Stufe 2 dann. Ich glaube, die Frage ist
Das ist
mir
egal, das ist für alle Stufen gleich.
also, wie wird es da berücksichtigt?
Das ist egal. Es ist
Inwiefern?
vollkommen egal. Pass auf, das führe ich vielleicht vor Haus. Also wie Lernen grundsätzlich funktioniert, ist nämlich bis auf Kleinigkeiten bei jedem Menschen gleich. Erstens, wir lernen zuerst über die Beziehungsebene. Mag ich dich, vertraue ich dich, lebst du das, was du so ungefähr sagst. Ja? Das heißt, wir kennen das alle, Kind hat Mathelehrer, mag den Mathelehrer, kapiert Mathe, kriegt einen neuen Mathelehrer, mag den nicht mehr, kapiert Mathe nicht mehr, Mathe hat sich nicht geändert. Ja, also ist immer noch das gleiche Grundpaar. Das heißt, immer das einmal dieses Beziehungsaufbauthema. Zweitens, Vorbildwirkung. Lebst du das, was du da sagst? Und da haben wir schon mal Riesenprobleme von den Erwachsenen zu den Kindern, was die Kinder einem sagen. Ja? Wenn die Mama jeden Tag sagt, Lernen macht viel Spaß und das ist schön und das brauchst du fürs Leben und das Kind kommt jeden Tag nach Hause und sieht Mama nie lernen. Das erzeugt Spannungen. Ja? Das heißt, die Vorbildwirkung. Das ist auch bei allen Kindern gleich, egal welcher Lerntypus der ist. Das heißt, wenn du einen Lehrer hast, der eine gute Verbindung mit den Kindern hat und das tut, was er sagt, natürlich, wenn ich jetzt sage, ich verkaufe Bodybuilding-Kurse, wird schwierig. Ja? Ich sehe nicht aus wie ein Bodybuilder. Du siehst jetzt auch nicht aus wie eine Bodybuilderin. Ja? Also, ich habe dich unten noch nicht gesehen, aber jetzt rein so von der Optik, nichts mit Bodybuilding. Ja?
Nein.
Das heißt, lebt der Mensch das, was er sagt? Ist der wirklich begeistert von Mathe? Lernt der wirklich schnell? Mag der die Zauberei wirklich? Zaubert der in seiner Freizeit, wenn er sagt, Zauberei ist toll? Das prüfen die Kinder sehr schnell ab. Und dann gibt es vier Grundaspekte, die auch bei allen gleich sind. Das heißt, wir lernen über Bilder, über Lustiges, über Emotionen und über Verknüpfungen. Jede Mama mit ihrem kleinen Kind, die zeigt dem Bilderchen, schau mal, Schatzi, das ist deine Spielkarte. Das ist dein Telefon, das ist dein Pullover, siehst du den schönen Regenbogen, ach, der prächtige grüne Baum da draußen. Wir würden dem Kind nie etwas vorsetzen, was es in der Theorie später mal im Leben verstehen oder sehen könnte.
Ja.
So, Bild, Bildung heißt ja Bildung. Ja? Und zweitens, wir blödeln mit den Kindern. Wir machen das lustig, ja, ich jag dich auf den Spielplatz, wer ist als erster dort? Wir machen das blöd und lustig. Je jünger das Kind ist, desto mehr blödeln wir mit denen. Machen wir auch mit Tieren. Wenn es ein erwachsener Hund ist, macht, du bist ja ein schönes Exemplar. Ist das ein Welpe? Na, du bist ja ein knuffiges kleines Dingchen. Ja? Genauso machen wir das. Das bleibt besser im Kopf. Sieh dir die Computerspiele an, die machen das perfekt. Ganz ehrlich, das Zeug ist teilweise so dämlich, dass es weh tut. Auch manche Werbungen. Ja? Manche Werbungen, denkst du, da sind Menschen dafür bezahlt worden, dass sie so ein Mist durch den Flimmerkasten haben. Aber es bleibt. Es bleibt im Kopf. Schau, die Kinder, die sind bei Werbungen, sind die super gut. Drittens, wir emotionalisieren. Schatzi, das hast du toll gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Zeig doch mal Papi, was du da alles geschaffen hast. Nimm das morgen mit zu Omi, die freut sich doch immer so. Viertens, wir verknüpfen. Kind erkennt etwas nicht, hat was Neues vor sich. Wir merken das und sagen, Schatzi, das ist ähnlich wie, das kennst du von, das nutzen wir bei, das nutzt du so. Oder Mama hat das auf dem Schreibtisch, Papa nutzt das beim Autofahren und versuchen Verbindungen anzusetzen zu Dingen, die das Kind schon kennt. Und ich kriege jeden Schulstoff in diese Kategorie rein. Das ist ja meine Hauptaufgabe in den Videos, die ich mache. Und damit habe ich fast alle Lernproblematiken weg. Ja, der eine will es mehr hören und der andere will es ein bisschen mehr schriftlich und der andere will es noch ein bisschen berühren. Aber wenn die zwei Grundaspekte über die Beziehung und über die Vorbildwirkung und diese vier Punkte gegeben sind, ist 90% erledigt. Und dann kann man auf den Rest natürlich, wenn es noch möglich ist, individuell eingehen. Aber selbst wenn das nicht passiert, und ich muss sagen, ich mache das nicht, ich schaffe das in dem einen Schultag nicht, dass ich sage, dem einen, dann mache ich es jetzt auch, die anderen dürfen das jetzt auch noch mitschreiben. Ich bin nur einen Tag dort, das geht nicht. Und ich habe trotzdem gigantische Erfolge damit. Auch von dem, was die sich merken können, was die mitnehmen können, weil diese 90% bis dorthin schon mal stimmen. Und damit, ja, wäre es ideal, wenn ich auf den Rest noch eingehen würde. Aber es macht nicht mehr einen großen Unterschied. Frage beantwortet oder brauchst du
Ja,
noch mehr? Okay,
vielen
gut.
Dank.
Gut, und wenn wir jetzt in die sehr weite Zukunft gehen oder so, wie ich sagen, ich würde das machen, da gibt es keine Schule mehr.
Also,
Meiner Meinung nach ist das
weiß.
ein künstliches Konstrukt,
Ja.
das nie vorgesehen war, das gibt es in der Natur nicht, das gibt es sonst nirgendwo. Es gibt die Lebensschule, die beginnt mit dem ersten Atemzug, die hört mit dem letzten Atemzug auf. Und das ist nicht auf Schule begrenzt und dieses Alter begrenzt oder was auch immer. Und ich würde zum Beispiel mein Kind auch nicht in eine Schule geben, die ich selber mitgründe. Würde ich nicht machen. Für mich sind das alles Übergangslösungen. Und wenn wir jetzt wieder dezentraler sind, jetzt wird alles zentralisiert die letzten Jahrzehnte, noch mehr wach bei weniger. Wieder dezentraler leben, wir wieder eigenverantwortlicher leben. Das heißt, wir übernehmen die Verantwortung über Bildung, über Gesundheit, über Wirtschaft, über vor allem diese lokalen Dinge, die wir übernehmen können. Dann lernen wir wieder sehr viel vertikaler statt horizontaler. Das heißt, Kind lernt von Opa und Oma und von Tante und Onkel und vom Nachbarn und vom Tischler und vom Bauern und vom Gärtner und vom Blumenmacher und was auch immer. Und bringt sich die Dinge bei, die es will, was es ja vor der Schule genauso macht.
Ja.
Und wenn dann die Eltern ein Bewusstsein haben, dann werden die sehr wahrscheinlich lesen und Sport machen. Dann sieht das Kind das. Und das Kind macht ja nicht das, was du ihm sagen, sondern das, was du ihm zeigen. Und dann brauchst du dir über die meisten Dinge schon mal keine Sorgen machen, weil die auf eine ganz natürliche Art und Weise passieren. Und ich habe ganz viele so Gruppen auch schon begleiten dürfen, die wollen alle lesen lernen. Aber die meisten nicht mit 6 Jahren am Montag in der Früh. Ich bin auch so ein, ich will in der Früh nicht lesen und das kriege ich die Krise. Stört mich total. Ich bin da auch nicht kreativ für einen Aufsatz. Ich bin das so ab 9 Uhr am Abend. Das ist meine Zeit. Das heißt, es wird viel individueller stattfinden. Und da wird es, sagen wir mal, in deinem Ort einen Lernort geben. Und da gibt es einen Unterschied. An diesen Lernort, da darfst du jederzeit hingehen, egal wie alt du bist, aber du musst nie hingehen. Und das ist ein gigantischer Unterschied. Wenn jetzt die Eltern arbeiten müssen und die haben keinen für Kinder, darfst du dein Kind dorthin gehen. Es muss dort aber nicht lernen. Es kann sich auch dort wieder schlafen legen, es kann dort spielen gehen, es kann dort lesen gehen. Es muss nicht. Wenn das Kind nicht muss, dann will es den ganzen Tag. Dann kriegst du es nicht weg. Das ist wie im Erwachsenenleben. Jetzt ein überspitztes Beispiel. Ja? Der Mann will dauernd Sex, drängt sie dauernd dazu. Das wird nichts. Da stößt du die Frau nur noch mehr weg. Lass sie in Ruhe, lass sie einen schönen Tag haben, frag nicht dauernd danach. Dann kommt sie dir nach. Immer wenn du Druck machst, kommt Gegendruck. Und die Kinder wollen alle lernen, sie wollen aber selber mitbestimmen dürfen, wann und wie. Das ist
Ja.
das große Geheimnis dahinter. So, das heißt, die müssen dort nicht, die dürfen. Und dann steht dann Montag in der Früh Glücksunterricht mit Natalie und am Nachmittag gibt es Mathematik und Deutsch mit Ricardo und am Dienstag in der Früh gibt es mit, keine Ahnung, mit Robin gibt es dann Geologie und Biologie oder was auch immer. Und jetzt darf sich dort jeder ansehen, aha, das gibt es dann, aha, der spricht da, mit dem finde ich sympathisch, da gehe ich hin. Und viele gehen oft hin, weil sie den Menschen sympathisch finden. Die interessieren sich gar nicht für das Schulfach. Wir kaufen ja immer den Menschen dahinter. Und jetzt ist das Nächste, dort sind weise Menschen, die unterrichten dürfen. Gibt es so eine Mini-Prüfung, bist du ein weiser Mensch oder nicht? Weise heißt nicht, du weißt alles. Du weißt nicht alles, ich weiß nicht alles. Niemand weiß alles. Weise heißt für mich, wir begrenzen nicht. Aktuell sagen wir, Mathe ist so, Physik ist so, Chemie ist so, Geografie ist genauso. Und es gibt nur die Lösung, speziell in Mathe, die Lehrer machen mich manchmal verrückt, sind. Das ist der Lösungsweg. Es gibt ganz viele Lösungswege, vielleicht gefällt dem Kind ja besser. Ja. Dieses sture Denken. Stell dir mal vor, das hätten wir mit allen so gemacht. Wir hätten einem Nikola Tesla gesagt, du Junge, mit Frequenzen und mit Strom brauchst du nicht rumforschen, wir wissen, wie das geht. Hätten wir eine Katastrophe.
Ja.
Hätten wir das gleich einem Edison gesagt oder einem Einstein oder sonstigen. Alles, was wir nutzen, ist durch Menschen entstanden, die aus dieser Box rausgegangen sind und gesagt haben, ich mache nicht das, was alle machen. Ja, das ist, genau dadurch entsteht das. Und diese Begrenzungen nicht mehr zu setzen, das heißt für mich weiser Mensch. Das heißt, du kommst zu mir in den Zauberunterricht, Glücksunterricht, Mathematikunterricht, was auch immer, und ich sage nicht mehr, so geht Mathe, so geht Zaubern, sondern schau mal, schön, dass du dich dafür interessierst, das und das und das und das und das und das habe ich gemacht, das sind so meine Quellen, das ist mein Hintergrund dazu. Das hier sind alles meine Ergebnisse, so habe ich das geschafft, da habe ich Auftritte gehabt, das haben die Leute gesagt. Das ist meine Zusammenfassung, so sehe ich das jetzt daher. Überprüfe bitte mit Herz und Verstand, ob das mit dir in Resonanz geht. Wenn das mit dir in Resonanz geht, dann nimm das als Basis und entwickle es bitte weiter. Überprüfe es immer und entwickle es weiter. Wenn das nicht mit dir resoniert, such doch bitte einen anderen Weg. Und hey, ich hätte einen Kollegen, der macht dasselbe wie ich, aber der erklärt es anders. Das heißt für mich weise Menschen. Nicht mehr Begrenzungen setzen. Diesen Deckel nicht zumachen. Und ich sehe es ja auch bei Erwachsenen, die oft zu mich einladen und sagen, hey, kannst du da bitte ein Schulprojekt hinstellen oder mir das Schulkonzept schreiben? Sage ich, nein. Woher weiß ich, dass du, wenn du dich einen Monat hinsetzt und sagst, was wäre die perfekte Schule für mein Kind? Nicht ein viel besseres Konzept hast als meines. Weiß ich es? Nein. Weißt du es? Nein. Wenn ich aber sage, so ist das perfekte Konzept, dann habe ich schon wieder diese Grenze da drinnen. Und das möchte ich nicht mehr in Zukunft. Das ist jetzt sehr, sehr grob erklärt, aber ja, so in etwa.
Ja, also wenn einfach mal die ganzen Grenzen im Kopf wegfallen, dann kann so viel entstehen.
Genau. Und alles, was wir kennen, ist genau durch solche Menschen entstanden, die diese Grenzen im Kopf nicht hatten. Ja? Die gesagt haben, wir können fliegen als Menschheit. Und alle anderen, ihr spinnt, das geht gar nicht, der Mensch ist nicht fürs Fliegen gedacht. Oder einer, der mal gesagt hat, du, da drüben ist vielleicht ein Kontinent und nicht Indien. Alle haben gesagt, du spinnst. Heutzutage sehen wir es als normal. Ich kann mich nur, damals, wenn gibt es Berichte, wo die ersten Computer rausgekommen sind. Und die Forscher haben ganz klar festgestellt, das ist für ein paar wenige, vielleicht 6, 7 Menschen auf der Welt werden Interesse haben, einen Computer zu bedienen. Das waren die offiziellen Forschungsergebnisse. Selbes beim Smartphone ohne Tasten. Es waren immer Menschen, die gesagt haben, ich probiere was anderes.
Ja.
Und dann beginnen Dinge. Und ich möchte, dass bei den Kindern diese Grenzen nicht mehr gesetzt werden, dass wir ihnen alle Werkzeuge zur Verfügung geben, dann sehen wir, was passiert. Und vielleicht ist eines unserer Kinder einer, der sagt, hey, wir sind noch nicht im Weltraum. Ich baue einen Weltraumhafen. Weißt du es? Nein. Wenn wir dem auch von vornherein sagen, das geht gar nicht, das darfst du gar nicht, das gibt's nicht, mach lieber Tischler oder Buchhalter, dann wird es noch lang dauern, bis wir im Weltraum sind.
Ja, es waren immer die Visionäre, die die Welt verändert haben. Das stimmt schon.
Und die haben immer am Anfang einen am Kopf gekriegt dafür.
Immer, ja.
Wenn du früher gesagt hast, du, wir drehen uns eventuell um die Sonne und nicht umgekehrt, dann bist du verbrannt worden. Schauen wir, was passiert in der Zukunft. Wer das Alte gestalten konnte, kann auch das Neue gestalten. Hören wir auf zu meckern und fangen an, es zu gestalten. Wird eine coole Zeit.
Also sehr, sehr vielen Dank für den Einblick. Das ist wirklich ein super spannendes Thema. Und ja, ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht in den nächsten Jahren.
Ich auch. Danke dir für deinen Einsatz dazu.
Ich danke dir. Und ich danke auch euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.